Musik, 15. Mai 2026, er konnte auch ein Monster sein. Michael Jackson Biopic lässt die Legende eines jüdischen Musikmoguls wieder aufleben, der gegen die Farbbarriere von MTV kämpfte. Etwa in der Mitte von Michael, der neuen Blockbuster-Biografie über Michael Jackson, gibt es eine Szene, in der Jackson, gespielt von seinem Neffen Jafar, und sein Anwalt John Branca, Miles Teller, mit dem Präsidenten seines Plattenlabels zusammensitzen. Es ist früh in Jacksons Thriller-Albumzyklus, da Billy Jean gerade als Single veröffentlicht und das Thriller-Video gedreht wurde, was die Handlung irgendwann im Jahr 1983 ansiedelt. Vor mehreren goldenen Schallplatten sitzend, gratuliert Walter Yetnikoff, der Chef von CBS Records, gespielt von Mike Myers mit starkem Make-up, Jackson zu seinem Durchbruch und fragt, was er für ihn tun könne. Jackson und Branca sagen Yetnikoff, dass sie nur eines wollen. Dass Jackson auf MTV zu sehen ist, damals ein brandneuer Sender, der Musikvideos ausstrahlt. Yetnikoff sagt ihnen, dass dies nicht möglich sei, da MTV selten schwarze Künstler spiele. Jackson entgegnet, er sei ein stolzer schwarzer Künstler, der seine Musik für alle mache und dass er sich von MTV oder irgendjemandem nicht in den hinteren Teil eines Busses drängen lassen werde. Yetnikoff sagt, er habe es versucht und Jackson entgegnet. Bitte versuchen Sie es noch einmal. Also bittet Yetnikoff seine Sekretärin, den MTV-Gründer und Geschäftsführer Bob Pittman ans Telefon zu holen. Man hört dann den Manager am Telefon, wie er mit farbenfrohen Schimpfwörtern droht, alle Künstler von CBS aus dem Programm zu nehmen, es sei denn, Pittman stimme zu, Billy Jean in den nächsten 10 Minuten zu spielen und das Musikvideo anschließend in die Heavy-Rotation zu nehmen. In der nächsten Szene wird klar, dass die Drohung gewirkt hat. Jackson sollte danach noch viele Jahre lang ein fester Bestandteil von MTV bleiben. Wer war also Walter Yetnikoff? Und liefen die Dinge wirklich so ab, wie Michael es schildert? Schillernde Persönlichkeit, Yetnikoff war eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Musikindustrie. 1933 in New York in eine jüdische Familie geboren, wurde Yetnikoff 1975 Präsident und CEO von CBS Records, nachdem er in der ersten Hälfte der 1970er Jahre die internationale Abteilung von CBS geleitet hatte. Er leitete CBS in einer für die Musikbranche entscheidenden Zeit und betreute Künstler wie Billy Joel, Bruce Springsteen und Gloria Estefan sowie Jackson, mit dem er zu Beginn von dessen Solokarriere Ende der 1970er Jahre zusammenarbeitete. Yetnikoff war nicht dafür bekannt, ein besonders gutes Gehör für Musik zu haben, aber er zeichnete sich durch seine geschäftlichen Fähigkeiten in der Musikindustrie und sein Engagement für seine Künstler aus. Yetnikoff war Gegenstand zweier bekannter Bücher. Frederick Dunnans Hitman, Power Brokers and Fast Money Inside the Music, erschienen 1990, und seiner 2004 erschienenen Autobiografie Howling at the Moon, The True Story of the Mad Genius of the Music World, die er gemeinsam mit David Ritz verfasste. Außerdem spielte der Schauspieler Rip Torn in dem Film One Trick Pony aus dem Jahr 1980, in dem Paul Simon die Hauptrolle spielte, eine fiktionalisierte Version von Yetnikoff namens Walter Fox. Die Michael-Version von Yetnikoff bezeichnet den MTV-Manager als Wettschmuck, ein jiddischer Ausdruck, der genau das widerspiegelt, was beide Bücher über Yetnikoff deutlich machen. Seine jüdische Identität stand im Vordergrund. Das Herzstück von Yetnikoffs Persönlichkeit war sein Brooklyn-Jüdischsein. Eine überproportional große Zahl von Plattenbossen waren Juden aus Brooklyn, aber Walter trug seine ethnische Zugehörigkeit wie einen Gabardinmantel, schrieb Dunnan in Hitman. Später, so schrieb Dunnan, blieb er bis spät in die Nacht auf, hämmerte auf das Telefon ein und schrie auf Jiddisch. Er zerschlug Glaswaren, spuckte eine Mischung aus Jiddisch und vulgären Schimpfwörtern aus und ließ Leute gewaltsam aus dem Gebäude werfen. Ein Porträt im New York Magazine aus dem Jahr 1990, nachdem Yetnikoff in der Musikwelt in Ungnade gefallen war und das exzessive Trinken aufgegeben hatte, das ihm zu Hause und bei der Arbeit Probleme bereitet hatte, führte eine Reihe jüdischer Vorfahren an, um ein Bild von ihm zu zeichnen. Um in der lauten und schmutzigen Rockwelt eine angemessene Figur abzugeben, schuf sich der schüchterne Jude aus Brooklyn eine unvergessliche Karikatur. Den Discounter aus der Orchard Street als Superman des Musikgeschäfts, ein bisschen Mel Brooks gemischt mit viel Jackie Mason und einem Schuss Mike Kahane und Captain Lou Albano, hieß es in dem Porträt von Eric Pooley. Er konnte ein Mensch sein, warmherzig, fürsorglich, großzügig, aber er konnte auch ein Monster sein. Hat Yetnikoff also wirklich mit dieser berühmten Wut die Rassenbarriere bei MTV durchbrochen? Und ist es so passiert, wie es der Film Michael darstellt? Nach Yetnikoffs eigener Darstellung lautet die Antwort ja. Zeter und Mordio, in Howling at the Moon, schrieb Yetnikoff, Ich habe Zeta und Mordio geschrien, als MTV sich weigerte, Michael Jacksons Videos zu senden. Sie argumentierten, dass ihr Format, Weißer Rock, Michaels Musik ausschloss. Ich argumentierte, sie seien rassistische Arschlöcher, und ich würde es in die Welt hinaus posaunen, wenn sie nicht nachgeben würden. Er fährt fort. Unter dem zusätzlichen Druck von Quincy Jones gaben sie nach, und damit brach die Rassenschranke bei MTV zusammen. Ich weiß nicht wirklich, ob Walter geprahlt hat oder ob es stimmt, sagte David Ritz, sein Co-Autor bei Howling at the Moon, gegenüber Tachlis. Ich habe das Gefühl, dass er die Wahrheit sagte, aber ich kann es nicht beweisen. Es ist klar, dass die Jackson-Familie und der Nachlass Jetnikow die Ehre zuschreiben, Jacksons Musik auf MTV gebracht zu haben. Es ist heute schwer vorstellbar, wie stark die kulturelle Apartheid bei den Musikkanälen 1983 war, als MTV sich weigerte, Michael Jacksons Kurzfilm Billy Jean zu spielen. Aber Jetnikow setzte sich unerbittlich für Michael ein und zögerte nicht, sich mit dem mächtigen Musiksender ein Kräftemessen zu liefern, erklärte Michael Jacksons Nachlassverwaltung in einer Medienerklärung nach Jetnikows Tod im Alter von 87 Jahren im Jahr 2021. In kurzer Zeit wurde Billy Jean in die Heavy-Rotation von MTV aufgenommen, was die Schleusen für Michaels außergewöhnlichen Erfolg und auch für eine ganze Generation schwarzer Künstler öffnete. Walter hat das erzwungen, und mit dieser Entscheidung brach die Mauer zusammen. Die Familie und Jacksons Nachlassverwaltung waren stark an der Produktion des Films beteiligt. Doch es scheint kaum Belege für die genauen Umstände der Szene im Film zu geben. Jetnikow, der diesen Anruf bei MTV tätigt, während Jackson und Branka in seinem Büro in New York sitzen. Dannen sagte in einem Interview mit Tachlis, dass ihm die Geschichte, wie sie im Film erzählt wird, falsch vorkommt, obwohl er sich an einen Vorfall erinnerte, der in Howling at the Moon vorkommt, als Jetnikow, Jan Wenner dazu zwingen musste, Jackson auf das Cover des Rolling Stone zu setzen, einer weiteren Institution der Musikindustrie, die schwarzen Künstlern nicht immer den ihnen gebührenden Stellenwert eingeräumt hatte. Einige auf Seiten von MTV haben diese Darstellung bestritten. Das ist nie passiert, sagte Lee Garland, damals ein MTV-Manager, laut der New York Times. Der Superfreak-Sänger Rick James hatte sich für Videos von schwarzen Künstlern eingesetzt und erklärte in einem Interview Anfang der 1980er Jahre: MTV spielt keinen Rick James, sie spielen keinen Michael Jackson, sie spielen keine Commodores, sie spielen kein Earth, Wind und Fire, sie spielen keinen Stevie Wonder, und verwendete dabei sogar dieselbe, hinten im Bus, Metapher, die Jackson im Film benutzt hatte. David Bowie kritisierte MTV bekanntlich bereits 1983 live auf Sendung wegen desselben Themas, worauf Mark Goodman, ein jüdischer Videojockey, mit einer wenig überzeugenden Antwort reagierte. Der Sender versuche, das zu tun, was unserer Meinung nach nicht nur New York oder Los Angeles zu schätzen wissen, sondern auch Poughkeepsie oder irgendeine Stadt im mittleren Westen, die sich zu Tode erschrecken würde bei Prince, den wir spielen, oder einer Reihe anderer schwarzer Gesichter und schwarzer Musik. Wir müssen die Musik spielen, von der wir glauben, dass sie dem ganzen Land gefallen wird. Jüdisches Engagement gegen Rassismus, die Kunst- und Kulturbranche ist voll von historischen Beispielen jüdischer Führungskräfte und Musikern, die sich für die Einbeziehung von Schwarzen einsetzten. George Gershwin beispielsweise bestand darauf, dass die Figuren in Porgy and Bess von schwarzen Schauspielern gespielt werden sollten und nicht von weißen Schauspielern mit Blackface, während der jüdische Sitcom-Schöpfer Norman Lear für eine der ersten Serien verantwortlich war, die sich auf eine schwarze Familie konzentrierte, The Jeffersons. Beide Männer verbanden ihr Engagement mit ihren Erfahrungen und Werten als Juden. Sollte Jetnikow durch seine jüdische Identität oder sein Gerechtigkeitsgefühl dazu motiviert gewesen sein, sich für Jackson einzusetzen, so geht dies aus den Büchern über ihn, einschließlich seines eigenen, nicht hervor. Dannen merkte an, dass Jetnikow sich nachdrücklich für alle seine Künstler einsetzte, einschließlich Jackson. Antisemitismus? Jackson arbeitete im Laufe seiner Karriere auch mit anderen jüdischen Produzenten und Führungskräften zusammen. Er trat 1993 während der Dangerous Tour in Israel auf, besuchte eine israelische Militärbasis und zog sogar eine IDF-Uniform an. 1995 zog er Vorwürfe des Antisemitismus auf sich, nachdem er den Song They Don't Care About Us veröffentlicht hatte, der die Zeilen Jew me, Zoo me, Everybody do me, Kick me, Kike me, Don't you black or white me, enthielt. Unter Beschuss bestritt er jeglichen Antisemitismus und erklärte sich bereit, den Text zu ändern. Er schloss sich auch dem Trend der frühen 2000er Jahre an, bei dem nichtjüdische Prominente die Kabbala für sich entdeckten, und trug während seines Strafprozesses 2005 sogar ein rotes Band. Auch Jetnikow hatte eine spirituelle Seite. In seiner Biografie schrieb er häufig über Gott, den er als Herr Schier bezeichnete. Warum? Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Vielleicht, weil Herr Schier ein vertrauter jüdischer Name ist, den ich leicht aussprechen konnte, schrieb er. Als ein Rabbiner mich darauf hinwies, dass ich vielleicht Haschem sagen wollte, fragte ich mich, ob mein Unterbewusstsein Spielchen mit mir trieb. So oder so, ich versuchte, eine Verbindung herzustellen. Steffen Silver.